Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, guten Abend. Paukenschlag vor wenigen Minuten, da hat uns die Eilmeldung erreicht, dass Oliver Bierhoff seinen Vertrag beim DFB auflöst. Und zwar als Konsequenz aus dem Debakel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar mit dem Aus nach der Vorrunde. Das hat der DFB bekannt gegeben. Bierhoff war zuletzt Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie. Über die Nachfolgeregelung sollen die DFB-Gremien beraten. Sein Vertrag lief bis 2024. Ob davon auch der Fahrplan zur Aufarbeitung des WM-Desasters betroffen ist, das ist bisher nicht bekannt geworden. Eigentlich wollten sich ja am Mittwoch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, sein Vize Hans-Joachim Watzke, Bundestrainer Hansi Flick und eben Bierhoff in Frankfurt treffen, um das Scheitern zu analysieren und Wege aus der Krise aufzuzeichnen.
Deutschlandfunk. FIFA-Fußballweltmeisterschaft.
Derweil bleibt der absolute Topfavorit auf den WM-Titel der absolute Topfavorit. Brasilien hat in seinem Achtelfinale gegen Südkorea zumindest eine Halbzeit lang so richtig aufgedreht und die Konkurrenz das Fürchten gelehrt. Jens-Jörg Krieg.
Samba in der Wüste. Brasilien tanzte mit einer der spektakulärsten Vorstellungen dieser WM durch das Stadion und führte zur Pause bereits mit 4:0. Die Torschützen gegen zum Teil hoffnungslos überforderte Südkoreaner waren Vinicius Junior, Neymar, Richarlison und Lucas Paqueta. Nach der Pause wechselte der Rekordweltmeister durch, nahm unter anderem seinen nach Knöchelproblemen wieder in der Startelf stehenden Superstar Neymar herunter und musste nur noch den Ehrentreffer Südkoreas durch Paik hinnehmen. Am Ende feierte die Seleção mit einem Gruß an den schwer erkrankten Pelé den hochverdienten Einzug in das Viertelfinale gegen Kroatien.
Und der Gegner der Brasilianer steht eben seit frühem Abend auch schon fest, wie wir es gerade gehört haben. Es ist der Finalist von 2018, aber die Kroaten, die haben nachsitzen müssen im Achtelfinale gegen die Japaner. Michael Augustin.
Als Mario Pasalic den entscheidenden Elfmeter verwandelte, rannte er sofort zu Dominik Livakovic und sprang ihm in die Arme. Der kroatische Torhüter hatte nämlich 3 japanische Elfmeter abgewehrt und hielt sein Team im wahrsten Sinne des Wortes im Turnier.
Ein Riesengefühl. Ich freue mich für die Mannschaft. Die Stimmung in unserem Team ist super. Wir haben 120 Minuten gekämpft. Für mich war es eines der besten Spiele überhaupt. Einer der schönsten Momente in meiner Karriere.
Kroatien hatte im Elfmeterschießen nicht nur den besseren Torhüter, sondern auch die besseren Nerven. Die 120 Minuten davor waren weitestgehend ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Torchancen. Maeda nutzte seine Ende der ersten Halbzeit zur Führung für Japan. Perisic glich im zweiten Durchgang für Kroatien aus. Und am Ende zeigten die Kroaten, dass sie auch ohne ihren Superstar Luka Modric gewinnen können. Der war nämlich in der Verlängerung ausgewechselt worden. Die ganz große Bühne gehörte diesmal dem Torwart Dominik Livakovic.
Kroatien gegen Brasilien, das 3. Viertelfinale dann also am kommenden Freitag. Morgen zunächst die beiden abschließenden Achtelfinals, Marokko gegen Spanien und Portugal gegen die Schweiz. In Brasilien hat die WM auch dafür gesorgt, dass im Land, das ja so gespalten ist nach dem Wahlkampf zwischen Lula und Bolsonaro, dass dort wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Das war im Vorfeld nicht immer so, hat Anne Herberg festgestellt.
Eine ganze Straße in Gelb, Grün und Blau. Seit 40 Jahren schon. Zu jeder Weltmeisterschaft bemalen die Nachbarn des Viertels Vila Isabel in Rio de Janeiro ihre Straße mit einer gigantischen Hommage an den Futebol. Neymar ist da zu sehen, ein langer Pfeil Richtung Tor und ein 6. Stern. Das Ganze ist nicht nur Tradition, sondern auch ein Wettbewerb. Wir haben hier den Preis für die schönste Straße gewonnen mit unseren Stars Casimiro, Neymar und Richarlison.
Dabei sorgten sowohl die Nationalfarben als auch der Name Neymar bislang noch für gemischte Gefühle. Nach einer angespannten Wahl spiegelte sich im Fußball die extreme politische Spaltung im Land. Das Amarelinha, das berühmte Kanarienvogeltrikot, wurde wie die Nationalfarben von Bolsonaro-Anhängern vereinnahmt. Und Starstürmer Neymar machte offensiv Propaganda, erklärte, er werde dem noch Präsidenten sein erstes Tor widmen. Die Kritik von links daran schlug in den sozialen Medien auch in fiese Häme um. Luis Claudio da Silva schüttelt an der Copacabana den Kopf. Ich bin Brasilianer, ich unterstütze Brasilien. Wie kann man jemand wünschen, dass er sich verletzt und nicht spielen kann? Wir brauchen Neymar. Nur wenn er spielt, gewinnt Brasilien. Dass Brasiliens Nummer 10 sich dann tatsächlich verletzte, nun aber wieder spielen kann, sorgt dann doch landesweit für Aufatmen. Auch bei Lula-Wählerin Maria José de Oliveira. Natürlich fehlte uns Neymar, aber es gibt auch Spieler, die das gut ausgleichen. Richarlison zum Beispiel, das ist ein guter Typ, der sich auch sozial engagiert und der fällt weniger hin als Neymar. Wir schaffen das. Sie trägt das blaue Auswärtstrikot. Mit Absicht, mit dem Kanariengelb habe sie noch ein Problem. Andere tragen es wieder, aber mit einer 13 auf dem Rücken, der Wahlnummer Lulas. Allerdings, seit Anpfiff des ersten Brasilienspiels scheint die Politik immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Nationalfarben zu tragen, ist nicht unbedingt mehr ein politisches Statement. Das offizielle Shirt war online zuletzt ausverkauft. WM ist WM, da stehen wir zusammen. Wir mögen bei vielen Dingen im Konflikt liegen, aber beim Fußball haben wir alle das gleiche Ziel. Darin liegt die Kraft.
Anne Herberg aus dem ARD-Studio Südamerika. Verlassen wir die WM für den Moment und ganz so weit brauchen wir da gar nicht zu reisen. Katars Nachbarland Saudi-Arabien ist als einziger Kandidat für die Asienmeisterschaft 2027 im Fußball übrig geblieben. Das ist jetzt bekannt geworden. Mehr von Christian von Stülpnagel.
Die offizielle Entscheidung über Saudi-Arabien als Gastgeber soll im Februar fallen, auf dem AFC-Kongress in Bahrain. Warum Indien seine Bewerbung zurückgezogen hat, teilte der Verband nicht mit. Der Asien-Cup im kommenden Jahr findet in Katar statt, weil China die Austragung wegen der Corona-Politik zurückgezogen hat. Für Saudi-Arabien ist es nicht das erste Sportgroßereignis, das es ins Land holt. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt die Vergabe der asiatischen Winterspiele in den Wüstenstaat. 2029 sollen dort in sengender Hitze Skiwettbewerbe stattfinden. Seit dem vergangenen Jahr dreht bereits die Formel 1 in Jeddah ihre Runden und die mit saudischen Millionen finanzierte LIV-Turnierserie spaltet die Golfszene. Kritiker werfen dem Land vor, solche Sportveranstaltungen auch für Sportswashing zu benutzen, denn Saudi-Arabien steht wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik. Und der aktuelle Kronprinz Mohammed bin Salman soll persönlich die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in der Türkei angeordnet haben. Für Simon Müller, Sportmarketing-Experte aus Saudi-Arabien, spielt das aber nicht die einzige Rolle. Im Deutschlandfunk sagte er vor rund einer Woche:
Das passiert ja schon, dass man Sport politisch auch nutzt, vor allem international. Und deswegen versucht Saudi auch diese großen Veranstaltungen zu bekommen. Aber genauso passiert ja auch ganz, ganz viel auf dem Schulniveau, auf Breitensportvereinsniveau. Die heißen natürlich hier nicht Vereine, aber da passiert genauso viel. Das heißt, in der Innenansicht ist dieses Thema Politik überhaupt gar nicht relevant, sondern geht es wirklich mehr um den Spaß und die Freude am gemeinsamen Sporttreiben.
Die Bewerbung um den Asien-Cup kann auch als Teil eines noch größeren Plans gesehen werden. Denn seit einigen Monaten steht nach Aussagen aus dem ägyptischen Sportministerium die Idee im Raum, dass Saudi-Arabien sich für die Austragung der Fußball-WM 2030 bewerben könnte, zusammen mit Griechenland und Ägypten. Es wäre die erste WM auf drei Kontinenten gleichzeitig. Bei der Eröffnungsfeier der WM in Katar saß der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman schon einmal direkt neben dem Emir von Katar und FIFA-Boss Gianni Infantino.
In die Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat einen neuen Trainer. Bruno Labbadia kehrt zu den abstiegsbedrohten Schwaben zurück. Thomas Bares.
Das Comeback ist perfekt. Nach 9 Jahren ist Bruno Labbadia zurück beim VfB. Von 2010 bis 2013 hatte der 56-Jährige schon einmal mit Erfolg die Schwaben trainiert. Labbadia saß in 119 Pflichtspielen auf der Bank, rettete den VfB damals vor dem Abstieg, führte das Team in die Europa League und ins DFB-Pokalfinale. Jetzt übernimmt er erneut Stuttgart im Abstiegskampf auf Platz 16. Bruno Labbadia folgt auf Michael Wimmer, der den VfB nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo in 6 Bundesligaspielen als Interimscoach betreut hatte. Trainingsstart beim VfB ist am nächsten Montag. Dann wird Bruno Labbadia zum ersten Mal in Stuttgart wieder auf dem Platz stehen.
Zuschauerrekord in der Frauenfußball-Bundesliga. Schon nach dem 9. Spieltag sind insgesamt so viele Menschen wie noch nie in die Stadien der höchsten deutschen Spielklasse geströmt. Wie der DFB mitteilt, haben bislang gut 173.000 Fans die Spiele besucht. Das seien bereits rund 17.000 mehr als in der Rekordsaison 13/14 nach 22 Spieltagen. Und die Tenniswelt trauert um Trainerikone Nick Bollettieri. Der ist gestern im Alter von 91 Jahren verstorben. Bollettieri arbeitete bis ins hohe Alter in seiner Akademie in Florida. Unter anderem zählten Andre Agassi, Monica Seles, Maria Sharapova, Jim Courier, Tommy Haas, Boris Becker und Anna Kournikova zu seinen Schützlingen. Und das war Sport aktuell mit Tobias Oehlmeier. Ich darf Sie noch aufs WM-Magazin um 11:45 hinweisen. Ihnen eine gute Nacht.